Liebe Gemeinde, wir feiern heute Taufe. Nun, freilich, auf diese Aufnahme wird man die Taufe so nicht sehen. Aber diese Predigt habe ich für einen Taufgottesdienst, den wir heute am 18.07.2021 feiern, geschrieben. Und auch wenn man die Taufe selber hier nicht so sieht, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir über dieses Thema gemeinsam nachdenken. Ein Taufgottesdienst ist immer etwas Besonderes, aber es ist auch eine gute Gelegenheit zu überlegen, was bedeutet die Taufe überhaupt? Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir einiges über die Taufe. Wir finden, dass Johannes der Täufer Leute getauft hat. Jesus hat sich von Johannes taufen lassen. Jesus' Jünger haben in seinem Auftrag getauft. Und wenn wir in das Buch Apostelgeschichte schauen, finden wir auch mehrere Taufen. In Apostelgeschichte 2 hören wir von einem außergewöhnlichen Ereignis. Der Heilige Geist Gottes kommt auf die Apostel. Menschen kriegen das mit und strömen dahin, um zu sehen, was los ist. Der Apostel Petrus fängt an zu predigen. Er erzählt den Leuten von Jesus. Er erklärt ihnen, dass Jesus gestorben ist, aber dass er auch von den Toten auferstanden ist. Petrus erklärt seinen Zuhörern, dass Gott das alles schon im Alten Testament angekündigt hatte, und er zitiert verschiedene Bibelstellen. Er schließt seine Predigt mit diesen Worten. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 36: Mit Gewissheit erkenne also das gesamte Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und heute wollen wir besonders Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 42 betrachten. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Was macht man eigentlich, wenn man merkt, dass etwas gründlich schiefgegangen ist? Man ist jedenfalls froh, wenn es doch eine unverhoffte Lösung gibt. Ich kann mich noch erinnern, in der frühen Zeit der heimischen PCs, also Personalcomputer, haben mein Vater und ich etwas an unserem neuen, allerersten Heimcomputer PC gemacht. Plötzlich hatten wir etwas auf dem Monitor. Und wir wussten nicht, was wir damit machen sollen. Wir hatten die Sorge, wenn wir etwas Falsches machen, dass der Computer gar nicht mehr funktionieren würde. Es gab letztlich eine Lösung, aber sie kannten wir bis dahin nicht. Ich war sehr erleichtert, als das Problem gelöst war und wir mit einem brauchbaren Rechner weiterarbeiten konnten. Nach Petrus' Predigt haben die Zuhörer erkannt, dass es ein großes Problem gibt. Sie hatten den, der die Lösung bieten konnte, umgebracht. Das ist ganz schön heftig. Und sie haben Petrus und die anderen gefragt: Was sollen wir tun? Petrus' Antwort auf diese Frage ist kurz, aber sie hat es in sich. Apostelgeschichte 2, 38. Petrus antwortete ihnen: Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier finden wir einige Begriffe, die in kirchlicher Sprache etwas gängiger sind, aber nicht so wirklich in unserer Alltagssprache. Erstens Sünde. Sünde wird häufig verniedlicht oder auch ganz abgetan. Aber in der Bibel finden wir, dass Sünde etwas sehr Gefährliches ist. Das Wort, das als Sünde übersetzt wird, bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Hast du je das Ziel verfehlt? Ich habe das jedenfalls viel zu häufig getan. In Wut benutzt man Worte, die anderen verletzen. Man sieht eine Not, will aber nicht helfen, weil es einem selber zu teuer werden kann. Man ist sich so sicher, dass man im Recht ist, dass man gar nicht mehr auf die anderen hört. Und welches Ziel haben wir verfehlt? Ein Prediger hat es mal so gesagt: Was erschreckend ist an der Taufe ist, sie bringt uns in die Gegenwart Gottes. Sie ist das, was wir alle wollen, aber auch das, was keiner von uns will. Denn das Licht Gottes ist ganz anders als die Lichter dieser Welt. Im schwachen Licht dieser Welt können wir uns mit den anderen um uns herum vergleichen und wir kommen dabei recht gut weg. Wir reden uns selber ein, dass es ausreichend ist, wenn wir im Verhältnis zu den anderen gut sind. Aber dann kommt man in die Gegenwart Gottes. Das ist ein ganz anderes Licht. Keiner denkt gern an sich selbst als Sünder. Wir versichern uns selbst, dass wir nicht schlechter sind als die anderen, besser sogar als vielen. Das mag sein, aber damit setzen wir leider den falschen Maßstab an. Wie wollen wir mit Vollkommenheit mithalten? Die Sünde müssen wir ganz ernst nehmen und Jesus hat die Sünde ernst genommen. Deswegen ist er für uns gestorben. Ein weiterer Begriff in diesen Versen, was ganz wesentlich ist: Umkehr. Deswegen hat Petrus die Menschen zur Umkehr aufgefordert, weil in Jesus die Antwort auf die Sünde ist. Umkehr kann ich vielleicht am besten mit einem ganz einfachen Beispiel beschreiben. Als ich Student war, habe ich in einer Pizzeria gearbeitet. Ich habe Pizzen ausgefahren. Wenn ich eine Adresse gesucht habe, ist es immer wieder vorgekommen, dass ich an das Haus vorbeigefahren bin. Nun, was soll ich dann machen? Soll ich einfach weiterfahren und hoffen, dass das Haus bald wieder auftauchen wird? Selbst wenn man die theoretische Möglichkeit in Betracht ziehen wollte, dass ich weiterfahren könnte und ich müsste irgendwann die Erdkugel umrundet haben, wäre die Pizza bis dahin mehr als nur kalt. Nein, die Lösung lag darin, dass ich umgekehrt bin. Ich habe mein Ziel verfehlt, aber jetzt muss ich umkehren und wieder in die richtige Richtung gehen. So, nun stellt sich dann die Frage, wovon kehren wir ab? Wir kehren davon ab, dass wir selber der Maßstab sind. Ich bin nicht mehr die entscheidende Instanz dafür, ob ein Verhalten gut oder schlecht ist, sondern Gottes Wille ist entscheidend, ob das mir im ersten Moment gefällt oder nicht. Wir kehren davon ab, was uns selbst und anderen kaputt macht. Hier kann man die 10 Gebote als ganz guten Ausgangspunkt nehmen, um zu verstehen, was für Veränderungen nötig sind. Du sollst nicht lügen. Wir kehren uns von der Lüge ab. In Beziehungen, in der Familie, an der Arbeit. Was für einen Unterschied macht es, wenn wir konsequent die Wahrheit erzählen? Du sollst das, was deinem Nächsten gehört, nicht begehren, sagt ein anderes Gebot. Wie anders wird mein Verhalten, wenn ich keinem um etwas beneide? Wenn ich es dem Nachbar gönne, dass er sein Traumauto kaufen konnte. Wenn ich mich mitfreuen kann, wenn der Kollege die Beförderung bekommt, die ich vielleicht auch selber hätte haben wollen. Es wäre ein Studium wert, den anderen Geboten entsprechend durchzugehen und zu bedenken, was für Verhaltensveränderungen Gott für mich will. Es sind aber noch 2 Dinge über Umkehr, die betont werden sollen. Erstens, ein Pastor hat es vor vielen Jahren auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat: Wahre Umkehr hasst die Sünde und nicht nur die Strafe. Und er hasst die Sünde vor allem, weil er die Liebe Gottes entdeckt hat. Wenn wir Gottes Licht erleben und auf seinen Weg gehen, wird unser Denken verändert. Zweitens, es muss wirklich echter Umkehr sein. Ein Mann namens Joseph Queenan erzählte, wie er in einem Alkoholikerhaushalt aufgewachsen ist. Sein Vater konnte nie einen Job halten. Er hat alles verfügbare Geld versoffen. Er terrorisierte seine Familie Aber wenn er am nächsten Tag aufgewacht ist, wusste er überhaupt nichts mehr davon. Autounfälle, Lüge, Verprügelung. Jahre später war der Vater ganz unten angekommen und hat angefangen, anonyme Alkoholiker zu besuchen. Da hat er dann Josef kontaktiert und gesagt, eine Sache, die ich bei anonymen Alkoholikern gelernt habe, ist, dass ich Vergebung suchen soll bei denen, wem man wehgetan hat. Mein Sohn, es tut mir leid, wenn ich irgendetwas getan haben mag, was dich verletzt hat. Josef konnte diese Entschuldigung nicht wirklich ernst nehmen. Sein Vater hatte die Familie terrorisiert und jetzt sagt er, wenn ich irgendetwas getan haben mag, ist ein großer Unterschied, ob man irgendwelche Sätze sagt, weil jemand gesagt hat, dass man das sagen soll, oder ob man es ernst meint, ob eine tiefgreifende Veränderung im Herzen geschehen ist. Unsere Umkehr muss echt sein. Es geht nicht darum, dass wir einfach ein paar Sätze sagen, die der Pastor vorgesprochen hat oder sowas, sondern wirklich eine Erneuerung des Herzens. Das ist Gottes Ziel für uns in der Umkehr. Und Petrus fordert seine Zuhörer auf, lasst euch taufen. Für mich ist es immer wieder etwas Besonderes, im Taufseminar mit Menschen über das Geschenk der Taufe zu reden. Das Bild der Taufe wird für Petrus' Zuhörer nicht fremd gewesen sein. Die Juden haben Heiden, die Juden werden wollten, auch getauft. Johannes der Täufer hatte Menschen getauft, als Zeichen der Buße und Umkehr. Es waren auch andere Gruppen, die getauft haben als rituelle Reinigung. Aber mit Jesus kommt die Taufe eine besondere Bedeutung zu. Der Apostel Paulus hat diese Bedeutung in seinem Brief an die Gemeinde in Rom deutlich gemacht. In Römerbrief Kapitel 6, die Verse 3 bis 5 steht, wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Ich erkläre im Taufseminar immer wieder, man tauft sich nicht selbst, man lässt sich taufen. Ob ich oder jemand anders der Täufer ist, spielt keine Rolle. Aber wenn ich jemanden nach hinten nehme und ins Wasser lege, dann machen sie sich hilflos und sie sind von all dem, was man zum Leben braucht, abgeschnitten. Ja? Man stirbt. Man stirbt zu sich selbst, zu der Sünde, zu dem alten Leben. Aber man steht zum neuen Leben wieder auf. Ein Herrschaftswechsel wird verdeutlicht. Jesus ist von den Toten auferstanden und in der Taufe stehen wir zu einem neuen Leben in ihm auf. Und wir haben die Verheißung, dass er uns eines Tages auch leiblich auferstehen lassen wird. Und dies ist die Verheißung, die in Vers 39 in unserem Text angesprochen wird. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Die Verheißung des neuen Lebens ist nicht nur dann, wenn wir auferstehen, sondern sie beginnt hier und jetzt. Die Verheißung, wenn wir umkehren, dass er uns unsere Schuld vergibt und wir ein reines Gewissen haben dürfen. Die Verheißung eines Neubeginns. Du musst nicht in eine andere Stadt ziehen oder einen anderen Namen annehmen, um einen Neubeginn zu haben, sondern in Jesus kannst du einen Neubeginn haben, weil er uns erneuert. Sarah Jo Sarchet war eine presbyterianische Pastorin in Chicago. Und einmal ist ein 10-jähriger Junge namens Cameron zu ihr gekommen und sagte, er möchte sich taufen lassen. Im Kindergottesdienst haben sie über die Taufe gelernt und die Lehrerin hatte gefragt, wer getauft war. Alle außer Cameron haben die Hände gehoben. Die Pastorin hat ihre Seelsorgestimme eingeschaltet und gefragt, Cameron, willst du dich wirklich taufen lassen, nur weil alle anderen getauft sind? Er antwortete, nein, ich möchte getauft werden, weil das bedeutet, dass ich zu Gott gehöre. Sie war von seinem Verständnis berührt und hat ihn gefragt, wenn das der Fall ist, wie wäre es mit diesem Sonntag? Etwas besorgt fragte er, muss es vor den ganzen Leuten passieren? Kann ich nicht einfach von einem Freund in einem Fluss getauft werden? Sie fragte ihn, wie kommst du auf diese Idee? Und er sagte, naja, Jesus wurde von seinem Cousin Johannes in einem Fluss getauft. Da hast du recht. Aber wenn du von deinem Freund in einem Fluss getauft wirst, wie würde die Gemeinde wissen, was geschehen ist? In diesem Moment wollte sie nach einem großen Buch greifen, das die Traditionen der presbyterianischen Kirche erläutert. Aber noch bevor sie das Buch in die Hand nehmen konnte, antwortete er, ich schätze durch die Veränderung in meinem Leben. Die Pastorin wäre beinahe vom Hocker gefallen, als sie diese Antwort gehört hat. Und sie hat den großen Band im Regal gelassen. Camerons Glauben war nicht kindisch. Er hatte eine Einsicht, die den meisten Erwachsenen fehlt. Die Taufe, die wir in diesem Gottesdienst praktizieren, findet doch vor einer Gemeinde statt. Aber wir sollen es alle im Sinn halten. Die Taufe ist nicht da, um ein nettes Ritual durchzuziehen. Sie signalisiert ein neues Leben in Jesus Christus. Er bietet uns Befreiung von der Sünde, indem wir umkehren zu ihm, zum Lesen, Leben. Wir lassen uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und er nimmt uns im neuen Leben wieder auf. Amen.